Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, schönen guten Mittag oder frühen Abend hier auf Radio Free FM. Es ist 16 Uhr und ihr seid bei der Plattform, wie ihr ja schwer vermutet habt. Wir haben auch heute wieder einen Gast da und auch ein bisschen, sage ich mal, ein komplizierteres, schwierigeres Thema. Und zwar, heute geht es um das Thema Stalking. Und unser Gast ist Eva Grüns, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke.
Du bist sowohl Autorin und als auch, ich habe mehrmals überlegt, Stalking-Betroffene oder Stalking-Opfer. Kann man das so sagen überhaupt?
Ich finde, man kann schon Stalking-Opfer sagen, wobei das so nicht anerkannt wird. Also als Stalking-Opfer wird gern auch gesagt, ja, ist doch nicht so schlimm und du gehst ja nur in die Opferrolle, bist du wirklich ein Opfer? Aber eigentlich, wenn es um Stalking geht, ist man wirklich Opfer.
Ein Opfer. Wenn man Stalking ist ein Begriff, der Anfang 2000, glaube ich, so bei uns rübergeschwappt ist, also dieser Begriff Stalking. Und wie definiert sich so der Begriff überhaupt, Stalking? Was ist Stalking?
Also Stalking kommt ja aus der Jägersprache, to stalk heißt heranpirschen und es meint dieses Kontaktversuchen auf beharrlich, auf unerwünschte und grenzverletzende Weise. Es bedeutet auch, dass diese ständigen Kontaktgesuche die Lebensgestaltung schwerwiegend beeinflussen, dass es Angst auslöst, Beklemmung auslöst, dass es sogar auch die Gesundheit beeinträchtigt, weil man eben über so einen langen Zeitraum oft gestalkt wird. Stalking bezieht sich immer auf längere Zeiträume. Es sind keine einmaligen Vorkommnisse, sondern die Häufung desselben. Und 2007 wurde das ja erst in die Gesetzgebung aufgenommen und 2017 wurde dann der Paragraph novelliert, sodass die Opfer jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Rechte haben.
Okay, also eine permanente Nachstellung und Bedrängung einer Person, wenn man das verkürzt sagen kann.
Genau.
Aber da ist noch keine Gewalt mit dabei, also kein körperlicher Übergriff. Das ist nur die Bedrängung der persönlichen Grenzen nicht zu respektieren.
Genau, das allein ist schon eine Straftat. Kompliziert wird es, wenn es mit Gewalt, mit Demütigung, mit Sachbeschädigung, mit Verleumdung einhergeht. Das sind wiederum andere Straftatbestände, sodass man dann als Stalking-Opfer auch noch das Problem hat, dass verschiedene Stellen dafür zuständig sind und die zuständigen Ermittler oft nichts voneinander wissen.
Ah, okay. Also gibt es da auch noch im rechtlichen Rahmen Sachen, die vielleicht noch nicht ganz funktionieren, gerade in Sachen Kommunikation, dass man vielleicht der das Stalking direkt untersucht oder nicht mit dem Kriminalpolizei, der die Körperverletzung oder so untersucht hat oder dass das nicht
richtig.
Okay.
Und das ist ja gerade euer Sender ist ja hier in Ulm und gleich drüben ist Neu-Ulm. Da haben wir schon das Problem Bayern und Baden-Württemberg. Das sind sogar zwei verschiedene Gerichte, die dann zuständig sind. Das heißt, solche Geschichten werden dann doppelt verhandelt.
Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, aber es ist noch ein größeres Thema. Das kann man ja, sage ich mal, in viele Straftaten aufdröseln. Das betrifft ja nicht nur direktes Stalking, das sind sicher auch andere Straftaten, aber Stalking direkt haben wir jetzt schon ein paar härtere Fälle genannt mit Übergriffe und du selber hast im Vorgespräch zu mir gesagt, es gibt auch so Soft-Stalking.
Ja, weiches Stalking.
Weiches Stalking, ja, und härtere. Also härtere ist ab dem Übergriff, was wäre denn Soft-Stalking?
Ja, weiches Stalking ist eben, dass es ohne Gewalt auskommt. Also in meinem Fall war es im Grunde ich kann es natürlich nur vermuten, aber so eine Art Liebeswahn. Mhm. Also der andere hält einfach daran fest, dass wir das perfekte Paar sind und dass wir zusammengehören. Und er tut alles, um mit mir Kontakt aufzunehmen, um in meiner Nähe zu sein, um es irgendwie zu erreichen, dass ich diese Beziehung wieder aufnehmen möchte. Und das will ich natürlich überhaupt nicht.
Natürlich. Und das sind auch dann unregelmäßig viele Geschenke dann geflossen wahrscheinlich.
Ja, genau. Also okay. Viele Geschenke, Nachrichten, SMS, mhm. über Facebook kontaktieren, ganz viele Zeichen auch, also auch Briefe im Briefkasten und ja.
Also, mhm. Also schwierig, wirklich sagen, ein schwieriges Thema. Ich stelle mir das wirklich wahnsinnig schwer vor, damit umzugehen. Bei dir ist das Thema jetzt aber erstmal, sag ich mal, dein Stalker gibt sich mehr, das Thema ist für dich so abgeschlossen. Kann man ja. das so sagen?
Ja.
Also der ist hinter Gitter, unter Dach und Fach, der belästigt dich nicht mehr.
Der kann im Moment mich nicht belästigen, mhm. weil er hinter Gittern ist, ja.
Oh, das ist schon mal sehr gut für dich auf jeden Fall. Jetzt gibt es dann auch keinen Soft-Stalking mehr, gerade am Weihnachten und die Weihnachtszeit, die dunkle Jahreszeit, wo es so dunkler wird und vielleicht in jeder Ecke diese Person hätte lauern können, beziehungsweise ja. dir Geschenke schenken kann. Das ist jetzt das erste Mal Weihnachten unbeschattet dieses Jahr oder wie lange ist denn das schon her?
Ja, also das ist grandios. Die letzten drei Weihnachten hatte ich wirklich jedes Mal Angst und es gab eben auch Vorkommnisse, auch dass der ins Haus gekommen ist, der hat geklingelt, meine Kinder haben aufgemacht und dann stand er vor der Wohnungstür mit dem Geschenk. Zum Glück haben sie die Wohnungstür nicht aufgemacht, ich war gerade nicht da, aber sowas, das beschäftigt einen dann viele Tage und macht auch Angst. Im nächsten Jahr hat dann plötzlich jemand im Hausflur übernachtet. Da dachte ich auch, er ist es. Und letztes Jahr, da war er schon verurteilt auf Bewährung wegen dem Stalking. Und da hat er mein Auto mit Dispersionsfarbe vollgeschmiert. Natürlich auch wieder so ein Problem. Als Stalking-Opfer muss ich immer selber beweisen, dass er es war. Das kann ich natürlich nicht. Ich kann nur vermuten. Aber ich hatte dann schon massiv Angst, der ist jetzt sauer, weil er wegen mir oder wegen seinem Stalking verurteilt worden ist.
Mhm. Also das war dann schon sozusagen die Grenze zum vielleicht zum harten Stalking mit, wenn wir dann schon so Übergriffe zu Sachbeschädigung oder wie nennt man das, wenn er dann Dispersionslack,
ja, das Auto folgt. Das ist Sachbeschädigung. Ja, also da habe ich mich eben auch gefragt, ist die Grenze überschritten? Und wenn man so die Literatur auch durchforstet, wird auch immer wieder geschrieben, gerade so ein Liebeswahn, man weiß nie, wann es in Wut umschlägt. Mhm. Und da das Ganze so, sag ich mal, gaga abgelaufen ist, er war ja überhaupt nicht zugänglich dafür, dass ich sage, ich will nichts mehr von dir, weiß ich ja auch nicht, was fällt ihm noch alles Verrücktes ein. Und das macht unglaublich viel Angst.
Kann ich mir gut vorstellen. Die erste Stalking, wie hat das denn Ganze angefangen? Es war eine Beziehung bei euch am Anfang und die war zu Ende. Und wie hat es dann angefangen, dass dir aufgefallen ist, dass der immer noch nicht genug hat sozusagen, ja. obwohl eigentlich die Beziehung vorbei war.
Ja, also erstmal so, wie man es sonst vielleicht auch kennt, man macht Schluss und dann kommen Anrufe und ich will nochmal mit dir reden und er steht da, also heute sage ich, lauert mir auf, ja, und sucht eben auch wieder das Gespräch, Anrufe, E-Mails. Ich habe auch einen Schrebergarten und dann war ein eindrückliches Erlebnis, dass der dort vor der Tür stand, vor dem Gartentor und ich habe ihn gesehen und habe gesagt, bleib draußen und er kommt rein mit der Begründung, du hast mich ja angesprochen. Und spätestens da habe ich dann wirklich gemerkt, also auch eine gute Freundin hat mir zugeredet und gesagt, du, das ist Stalking, du musst ihn anzeigen. Und am nächsten Tag habe ich ihn dann auch angezeigt, das war dann die erste Anzeige.
Dann spielt wirklich interessantes Thema, jetzt spielen wir kurz einen Song zwischendurch und dann melden wir uns gleich wieder mit Eva Grüns, Buchautorin und Stalking Opfer. Zurück hier bei der Plattform auf Radio Free FM und heute bearbeiten wir das Thema Stalking. Ich habe auch einen Gast da, die Eva Grüns. Und wir haben vorher, vor der Musikpause, darüber gesprochen, wie das alles angefangen hat, was Stalking ist, ob man überhaupt Opfer dazu sagen kann. Und wir haben jetzt auch gerade einen Song gehört, der der klassische Stalker-Song sozusagen ist. Würdest du mir da recht geben bei diesem Song?
Ja, also ich denke, diese Ich-Person im Text von dem Lied ist gerade so am Anfang von Stalking. Also er schreibt SMS, er schickt sie nicht ab, aber er steht schon vor der Tür, er beobachtet sie, er schaut, ob sie auf Facebook online ist. Richtig. Also das kann sich richtig bös in Stalking weiterentwickeln.
Ja, und bei dir hat es auch so ungefähr angefangen. Du hattest einen Freund, dann war irgendwann Schluss. Ja. Und dann konnte er es erst nicht wahrhaben und dann hat er dich, sag ich mal, kontaktiert, aufgelauert, E-Mails geschrieben, angerufen. Genau. Was viele erstmal machen, wenn eine Beziehung vorbei ist. Ja. Wenn der andere noch Gefühle für einen hat, aber bei dir ging es noch weiter. Was ist denn da im Großen und Ganzen passiert?
Also auch bei dieser ersten Stalking-Welle, es ist immer eine Frage des Maßes. Und das, wenn das Maß das Normale übersteigt, dann kann man schon von Stalking sprechen. Ich habe den Fehler gemacht bei der ersten Anzeige, ich habe vorher kein Protokoll geschrieben. Ich habe also alles aus dem Kopf raus dem Polizisten erzählt. Und ja, die Anzeige wurde aufgenommen, der bekam eine Gefährderansprache und hat dann auch Ruhe gegeben. 4 Monate und dann ging es wieder los, einfach ohne Auslöser. Die nächste Stalking-Welle.
Stopp, darf ich kurz zwischenfragen? Du hast vorhin gesagt, normales Maß. Was ist das normale Maß oder was war für dich sozusagen nicht das normale Maß? Weil das sind ja meistens Übertreibungen. So, ein SMS am Tag.
Ja, aber jetzt kriegt mal 20 und die von nachts um 12 bis morgens um 4.
Mhm. Ja, dann, also okay, das war mir bloß, um das nochmal deutlich zu machen, es war schon eine extreme Geschichte. Okay. Und dann war die dritte Welle und was ist da passiert?
Die zweite Welle war eigentlich dann auch schon eben E-Mails, Anrufe. Dann ging es los mit diesen Geschenken, also ganz subtil immer diese Zeichen, er war da. Auch sowas wie am Gartentor habe ich so einen Hebel, der hat keine Bedeutung, denn der war dann immer oben. Dann wusste ich, der war wieder an meinem Garten. Lauter so Dinge und dann am Schluss eben hinterherlaufen. Und das ist wirklich was ganz, ganz Schlimmes. Hinterherlaufen heißt, ich laufe mit meinem Hund und der läuft wirklich 3-4 Meter hinter mir die nächsten 20 Minuten. Und ich sage ihm, er soll mich in Ruhe lassen und er läuft einfach weiter. Nach dem Motto, ich kann hier ja auch laufen. Also das gab wieder eine Anzeige, das gab auch Kontaktverbot. Dann gab es wieder Ruhe und dann ging es aber wieder los nach ein paar Monaten. Und das ging dann 9 Monate am Stück, noch massiver, alles nochmal eine Schippe drauf. Und daraufhin wurde er jetzt dann auch verurteilt.
Nochmal, okay, aufgelauert, was hat er denn so zu dir gesagt? Also natürlich dieses Auflauern und mal da sein, die Kontakt schreiben, aber wenn er unmittelbar dir hinterhergelaufen ist, wollte er mit dir reden oder was war der Grund? Man sucht ja dann irgendwie den Kontakt auch. Also wenn ich jetzt jemand, also ich probiere mich ein bisschen in den Täter so ein bisschen hinein zu finden, was war denn der Anlass? Man läuft ja nicht einfach hinterher und ist still und
weißt du, wie ich meine? Also da sind wir auch im Bereich der Mutmaßungen. Es ist ja so, wenn man Stalking-Opfer ist, dann bekommt man ja schon Ratschläge auch von der Polizei und eines ist ignorieren. Also sage einmal, du willst keinen Kontakt, sag das klar und deutlich und dann tu so, als ob dieser Mensch nicht da wäre.
Ja, wenn es so einfach wäre.
Ja, genau. Das macht einen wirklich kirre, aber ich habe das so befolgt. Das heißt, deine Frage kann ich nicht beantworten, weil ich durfte ja gar nicht mit ihm reden. Dann wäre ich ja gar nicht mehr glaubwürdig gewesen, weil sobald ich mit ihm rede, gehe ich ja auf dieses Kontaktangebot ein und bin nicht mehr glaubwürdig darin, dass ich keinen Kontakt möchte.
Ja, okay. Also man wurde dann auch so sozusagen, du wurdest so gebrieft, einfach sagen, nein, stopp, das ist meine Grenze, ich will nicht, geh weg. Und dann geht man nicht drauf, weil sonst habe mal den Kontakt und dann, ja, stimmt, da ist mir nicht mehr glaubwürdig. Okay.
Ja, und dieses Stalking ist halt auch so ein selbsterfüllendes System. Das heißt, der Stalker hat ja schon Befriedigung in dem, was er tut. Also wenn er mir jetzt Briefe in den Briefkasten oder irgendwelche Blümchen ans Auto oder eine Rose im Briefkasten oder sonstige Geschenke, dann gibt ihm das schon mal Befriedigung. Und aus dem Ganzen ist eben auch diese Regel, man soll nicht mehr mit diesem Stalker reden, weil das würde ihn auch wieder befriedigen, das würde ihn bestätigen damit, darin, dass er ja Erfolg hat mit seiner Strategie, weil, wow, jetzt redet die mit mir. Mhm. Aber es macht einen wahnsinnig, wenn man im Grunde Angst hat und Wut und Panik, dass man im Grunde so tun muss, als ob das nicht stattfinden würde in dem Moment.
Und dann halt zu hoffen, dass das irgendwann aufhört. Also auch eine negative Zuspruch anschreien, hau ab oder wie auch immer. Das wäre auch für den Stalker sozusagen auch eine Zustimmung, eine Befriedigung.
Ja, dass, genau. Okay. Hauptsache, sie reagiert. Ja. Mhm. Also das ist schon Erfolg. Und wie gesagt, so dieses Gefühl, boah, ich habe ihr ein Geschenk gemacht, das ist in sich schon ein Erfolg. Also, und da ist eben so gar nicht dagegen anzukommen.
Okay, waren das dann vielleicht auch Geschenke, um dich zu kontrollieren oder irgendwie vielleicht, um ihm nochmal so Möglichkeiten zu geben, noch näher bei dir zu sein? Also, dass er sozusagen dir was schenkt, um dich nochmal zu manipulieren, dass das vielleicht, also nicht nur einfach gefallen, man schenkt dir Schmuck zum Beispiel, ja, auch schön, sondern ich schenke dir Rollerblades, weil gegenüber ein super Rollerblade-Halle zum Beispiel. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Oder zum Beispiel ein Handy, dann kann ich sie besser anrufen, da ist dann meine Nummer gleich hinterlegt oder ich habe gleich ihre Nummer. Sowas kam, solche Sachen auch vor.
Ja, also es ist natürlich schon dieses kleine Geschenke erhalten, die Freundschaft, und man ist ja eigentlich gewillt, boah, der schenkt mir was und jetzt bin ich ihm wohlgesonnen. Und das war natürlich, man muss sich vorstellen, insgesamt ging diese ganze Geschichte über 3 Jahre, dass der mich gestalkt hat. Also da freue ich mich wirklich nicht über ein Geschenk. Im Gegenteil, es ist für mich jedes Mal ein Zeichen dafür, er hört nicht auf, er bleibt in seinem Wahn von wegen, wir gehören zusammen. Und er zeigt auch, ich war da. Und das war eigentlich, dieser letzte Punkt war der schlimmste, weil er ist so in mein Leben eingedrungen. Es war ständig das Gefühl, er ist in meiner Nähe. Egal, ob es jetzt wirklich war oder nicht, aber eben mit diesen ganzen Handlungen hat er für mich keinen anderen Schluss zugelassen. Ja? Er ist irgendwo da draußen und ich war nur noch am mich umschauen, auch wenn er mir ja quasi nichts tut, wenn man mir nicht droht. Ich will diesen Menschen nicht in meinem Leben haben. Und das war ein Wahnsinnseinschnitt in meine persönliche Freiheit. Ich bin dann auch in Vermeidungsstrategien, dass ich eben andere Wege gelaufen bin oder mal gar nicht raus. Also zum Glück habe ich einen Hund und muss raus. Andere Menschen wären vielleicht gar nicht mehr aus dem Haus gegangen.
Also das Stalking hat dein komplettes Leben sozusagen beeinflusst. Also das massiv du mehr dein Leben so ausgerichtet, dass du ihm nicht begegnest, der dich eigentlich die ganze Zeit bedrängt und stalkt. Ja. Also hast du sicher auch, sag ich mal, nach dieser ganzen Geschichte auch ein bisschen, sag ich mal, was verarbeiten müssen, psychisch was mitgenommen oder Folgen erlitten. Aber lass uns dazu später kommen. Meine Frage ist, man wird jahrelang noch bedrängt. Was Freunde, Bekannte, was raten die? Haben die das eher verharmlost? Du hast vorhin gesagt, eine Freundin hat dir gleich gesagt, zeig den an, das ist Stalking. Aber wie war der restliche Umfeld, als es zugenommen hat? Vielleicht gibt es ja mal einen anderen starken Mann von aus der Verwandtschaft oder aus dem Freundeskreis, der sagt, ich bin da und dem haue ich eine auf die Gosche, wenn
dieses,
der kommt.
Auch dieses. Also auch diese Freundin, es war schwankend. Also mal auf meiner Seite und dann wieder, ach Mensch, jetzt nimm's doch nicht so ernst, der tut dir ja nichts, ja. Aber er tut eben etwas. Und weil der Stalker ja so massiv in mein Leben eindringt, auf mich fixiert ist, passiert es zwangsläufig, dass ich als Stalking-Opfer mich auch auf den Stalker fixiere. Also
natürlich, ja. Ja.
Und es gab Angebote, ganz klar. Es gab auch Angebote, oh, der braucht mal eine Abreibung, dann versteht das. Und ich habe eben gesagt, nein, ich möchte den Rechtsweg gehen.
Okay, da hast du sozusagen vernünftig. Gab es dann auch komplett in die andere Richtung Verharmlosungen? Die Eva spinnt schon wieder oder sowas? Oder irgendwie,
tatsächlich.
Nicht ganz so,
ja,
oder halt,
ja aber, auch, ja. Also tatsächlich eher noch in der Familie und ich verstehe gar nicht, warum dich das so sehr belastet und so, ne? Und das war wirklich schwierig, also sowohl in der Familie, im Bekanntenkreis, als auch dann eben bei der Polizei. Musste ich immer wieder Überzeugungsarbeit leisten, dass mir geglaubt wird, dass auch dieses weiche Stalking nicht ohne ist und das Leben komplett umschmeißt.
Das glaube ich sofort. Jetzt machen wir mal eine kurze Pause und dann lass uns mal darüber reden, was das Stalking über diese 3 Jahre, dieses massive Stalking mit dir gemacht haben. Und dann sind wir wieder da hier bei der Plattform auf Radio Free FM. Zurück bei der Plattform hier auf Radio Free FM und immer noch Eva Grüns hier und wir sprechen heute über Stalking und wir haben jetzt gesprochen, wie du 3 Jahre lang massiv gestalkt wurdest und eigentlich habe ich vor der Musikpause angeteasert, dass das, wie du das verarbeitet hast, aber lass uns doch zuerst darüber reden, was kann man jetzt dagegen machen? 3 Jahre gestalkt. Du hast gesagt, viele Freunde und so haben dir einschlägige Angebote gemacht. Dem ja. Verpasst man eine Abreibung und viele haben das verharmlost. Aber was kann man machen? Und du hast dann gesagt, ich will den Rechtsweg probieren. Und was kann man aktiv oder massiv gegen einen Stalker denn unternehmen?
Ja, also ganz wichtig ist Anzeigen und zwar relativ zeitnah. Man muss wirklich ein Stalker-Protokoll führen, das habe ich ab der 2. Stalking-Welle dann auch gemacht, wirklich Beweise sammeln, Fotos machen von Geschenken oder auch aufbewahren, wenn ein Zettel ist oder so, wirklich mit Handschuhen und Eintüten und zur Polizei, damit Fingerabdrücke genommen werden. AB-Nachrichten habe ich zum Beispiel auf so eine App aufgenommen vom Handy, dass ich das auf Ton habe zum Vorspielen.
Also alles protokollieren,
alles protokollieren.
Einzelnen Kontakt
ja,
sozusagen.
Also es war auch gerade, wenn er mir hinterhergelaufen ist, da war ich ja sowas von außer mir, da wusste ich, ich krieg das jetzt nicht hin mit Datum und Uhrzeit und so, da habe ich einfach auf diese Diktier-App während dem Laufen schon direkt draufgesprochen, was gerade passiert ist, damit ich das ganz zeitnah habe. Auch Zeugen ansprechen, sich Name, Adresse geben lassen, das gesamte Umfeld informieren. Ich habe wirklich einen Zettel im Haus gemacht und sämtliche Nachbarn informiert und darum gebeten, wenn sie ihn vorm Haus sehen, sollen sie mir bitte Bescheid geben. Okay. Dann habe ich ja vorhin schon gesagt, dieser Informationsfluss zwischen den verschiedenen Behörden ist sehr wichtig. Also wenn ich Anzeigen mache und die werden jedes Mal von jemand anderem aufgenommen, ist das nicht so günstig. Ich hatte das Glück, ich hatte einen ganz, ganz tollen Ermittler bei der Polizei. Falls er zuhört, nochmals vielen, vielen Dank. Der hat dafür gesorgt, dass alles zu ihm auf den Tisch kommt, sodass er es gebündelt hat. Und dann ist eben das eine ist wegen Stalking Anzeigen. Das andere ist aber, dass wir dieses Gewaltschutzgesetz haben und das meint was Ähnliches wie dieser Paragraf 238 StGB, also der Nachstellungsparagraf, nämlich man kann eben Kontaktverbot beantragen, wenn man unzumutbar belästigt wird gegen den ausdrücklichen eigenen Willen, wenn einem einer nachstellt, einen verfolgt, wenn auch die Gesundheit gefährdet ist. Da habe ich wiederum auch meine Protokolle vorgelegt und das wird dann eben zivilrechtlich verhandelt. Mhm. Und dann gibt es ein Kontaktverbot. Und für quere Welt, weil das ist dann ein richterlicher Beschluss. Wenn er jetzt also dieses Kontaktverbot nicht einhält, wird das eigentlich, also jedes Mal wird das wieder als Anzeige aufgenommen. Das wird stärker geahndet wie Stalking an sich.
Okay. Wie war bei dir der Schritt? Kam diese erste Anzeige nach dieser ersten Welle? Oder wie ging das bei dir? Wann kam das erste Kontaktverbot? Erzähl mal bitte den Ablauf, also, so wie du persönlich in deinem Fall vorgegangen bist.
Also die erste Anzeige, da gab es dann nur von der Polizei eine Gefährderansprache. Das heißt, ein Polizist bestellt ihn ein oder fährt zu ihm nach Hause und klärt ihn darüber auf, dass er sich strafbar macht. Und dann war Ruhe und Staatsanwaltschaft hat das wegen Mangel an öffentlichem Interesse eingestellt. Das war noch vor der Novellierung des Paragraphen. Nach dem zweiten Mal, wo ich Anzeige gemacht habe, wurde mir dann ganz dringend geraten, ich soll doch gleich auch zum Familiengericht und dieses Kontaktverbot erwirken. Und das habe ich gemacht.
Die Polizei hat dir das geraten, sozusagen?
Genau, ja, okay. Die haben mir das geraten. Das geht zum Beispiel hier in Ulm, geht das sehr einfach. Da gibt es eine Antragstelle beim Familiengericht. Man braucht also keinen Anwalt, es kostet auch nichts. Das kann man einfach tun, man macht einen Termin, stellt sich davor und dann wird das bei Gericht verhandelt. Die Verhandlung ist natürlich sehr aufwühlend, weil dann sitzt einem der Stalker gegenüber im selben Raum. Also eigentlich will man ihn nicht mehr sehen, jetzt sitzt man eine Stunde mit ihm zusammen, muss sich auch anhören, was der sagt. Ja, nach dem zweiten Mal, da hat er dann, das habe ich später erfahren, tatsächlich auch einen Strafbefehl bekommen aufgrund der Anzeige. Das heißt 30 Tagessätze, eine Geldstrafe. Dann war ja vermeintlich Ruhe und dann ging es wieder los. Und da hat dann tatsächlich sowohl Anzeige wie auch Kontaktverbot nicht geholfen. Sogar kurz vor der Verhandlung beim Strafgericht, beim Amtsgericht, hat er mir einen Zettel in den Briefkasten wieder geworfen mit Geburtstagsglückwünschen. Also es war unsäglich, da hat alles nichts mehr geholfen.
Okay. Also fassen wir nochmal zusammen. Definitiv ein Protokoll führen, ja. Mit allen Sachen, die passieren, ist schon mal das A und O.
Genau.
Genau. Und dann kann man auch die Verhältnismäßigkeit abschätzen. So, man fühlt es ja erstmal für sich, oh, das wird mir zu viel.
Ja.
Und dann muss man anfangen, das zu protokollieren.
Richtig, genau. Da sieht man erstmal, wie oft was vorkommt. Auch Kleinigkeiten wirklich aufschreiben. Lieber eins zu viel als eins zu wenig. Wie gesagt, das Ganze wird gebündelt. Wenn man dann so ein Kontaktverbot, bei mir waren es auch 200 Meter im Umkreis von der Wohnung, dass er sich nicht aufhalten darf zum Beispiel. Auch da wieder jedes Mal, wenn man denkt, er hat dieses Kontaktverbot umgangen, Anzeige machen. Und das Ganze wird dann eben gebündelt verhandelt. So kam es dann eben, dass, als dann endlich die Verhandlung war, er tatsächlich 10 Monate bekommen hat.
Okay. Zweiter Schritt, wie gesagt, Anzeige machen, kann man ja bei der Polizei machen, jedes Mal.
Ja.
Also, wenn man sich bedroht fühlt. Und dann, wenn das alles nichts hilft, dann vor das Familiengericht war das in Ulm?
Es wird nichts helfen. Eine Anzeige heißt nicht, dass es irgendetwas hilft. In dem Moment passiert nichts. Und selbst wenn der Stalker dann vor der Tür steht und man ruft die Polizei, mehr kann sie nicht tun wie einen Platzverweis. Also man muss sich als Stalking-Opfer darauf einstellen, dass das Ganze sehr, sehr lang dauert.
Man braucht
einen langen Atem.
Ja, genau.
Ja? Also es passiert ganz lange nicht. Auch das Kontaktverbot denkt man, ja, jetzt habe ich das und jetzt habe ich meine Ruhe. Ja, ist nicht. Und wenn er das Kontaktverbot umgeht, das war ja auch, und habe die Polizei gerufen und die haben ihn auch im Umkreis meiner Wohnung aufgefunden, sie können nicht mehr tun, wie ihn wegschicken. Sie können ihn deswegen nicht einsperren. Es wird nur wiederum als Anzeige aufgenommen und erhöht dann am Ende das Strafmaß. Aber bis dieses Strafmaß, also bis es zu so einer Verhandlung kommt, ich meine, ich habe auch, das wäre der nächste Schritt, einen Anwalt einschalten. Der große Vorteil mit dem Anwalt ist, ich habe Akteneinsicht. Ich habe dann tatsächlich auch alles, was dieser Ermittler an die Staatsanwaltschaft geschickt hat, sämtliche Protokolle, auch Interviews eben mit dem Stalker auf dem Revier, habe ich alles nachlesen können. Und das fand ich ganz gut, dass ich einfach Informationen habe.
Braucht man dazu, ich kenne mich mit Rechtssachen nicht so aus, aber braucht man dazu einen Anwalt oder hat man?
Okay. Also du bekommst als Privatperson gar nichts. Es gibt, das Einzige ist, das nutze ich jetzt, dass wenn er dann verurteilt ist, er ist ja gerade im Gefängnis, dann habe ich als Opfer, als Geschädigte das Recht, dass ich darüber informiert werde, wenn er jetzt früher aus dem Gefängnis entlassen wird oder so.
Wegen guter Führung oder sowas?
Nicht wegen guter Führung, sondern weil es eine Zweidrittelregelung gibt.
Ach so.
Es ist ja so, eigentlich die ganzen Straftatbestände, so summiert hätten 15 Monate ergeben. Da gibt es die Zweidrittelregelung. Er hat dann 10 Monate bekommen. Und diese 10 Monate, wenn er die jetzt eben gerade absetzt, gibt es wieder die Regelung, wenn eben bei schlechter Führung, also wenn nichts dagegen spricht, dass er nach 2/3 auch schon wieder rauskommen kann. So ist unser Rechtssystem.
Ja, bei manchen Fällen kann man da definitiv noch mal ein bisschen nachjustieren. Das stimmt allerdings. Okay, Gewaltschutzgesetz ist was Zivilrechtliche, haben wir da schon übernommen. Also Anzeige, Anwalt nehmen, definitiv. Man kann auch nicht zu jedem Anwalt gehen. Auf was muss der spezialisiert sein, dieser Anwalt?
Ja, ist schwierig. Also einfach ein Familienrecht.
Familienrecht.
Eigentlich. Es ist eigentlich Familienrecht und also ich fand meinen Anwalt ganz gut. Ich hatte aber auch meine Probleme damit, weil ich doch irgendwann etwas ungeduldig geworden bin. Das Ganze hat ja psychisch ungemein belastet, ja, und je länger es dauert, desto mehr belastet es. Und so ein Anwalt ist man zwar gut beraten, bekommt Akteneinsicht, aber es verzögert auch wiederum, weil es liegt ja dann auch alles, was reinkommt, erstmal beim Anwalt, keine Ahnung, 1-2 Wochen, bis ich dann wiederum Bescheid bekomme. Da habe ich mich dann manchmal auch wieder etwas geärgert. Ja, und es ist wirklich wichtig, dass man sich selber schlau macht. Und ganz wichtig eben auch in dem Stalking-Protokoll, wichtig ist dieses Gefährdung der Gesundheit. Also ich war teilweise, gerade wo er mir massiv persönlich aufgelauert ist, so am Ende. Ich habe mich dann krank schreiben lassen und ich habe mir vom Arzt einen Attest geben lassen. Ich habe ihn also von der Schweigepflicht entbunden und das Attest geben lassen, dass ich wegen dieser Vorfälle krank bin und habe das natürlich wieder bei der Polizei eingereicht. Und das hatte vor Gericht gutes Gewicht für die Strafgebung. Also man muss wirklich das alles ausschöpfen.
Also du hast dich dann auch so ein bisschen mehr entblößt oder halt mehr von dir preisgegeben, indem du auch deinen Bekannten Bescheid gegeben hast, die Leute im Haus, das ist ja auch ein relativ großes Opfer, das man da dann auch Arzt von der Schweigepflicht entbunden.
Ja.
Was auf diesen Fall, okay, also es sind mehrere Faktoren, da sollte man auf jeden Fall mal so eine, alles was irgendwie mit dem Stalking zu tun hat, so breit, so öffentlich machen, wie man es eigentlich nicht gewohnt ist, sozusagen.
Richtig, das ist ein großer Schritt, das hat auch gedauert, aber ich hatte ja 3 Jahre Zeit, da hinzukommen und man muss auch immer wieder seine Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen. Es ist ein ganz schmaler Grat. Der Polizist, der kommt, weil ich ihn rufe, weil ich sage, der ist gerade in der Nähe und so, der weiß ja nicht, bin ich jetzt nur ein Querulant oder will ich nur meinem Nachbarn an Karren fahren? Es gibt ja auch wirklich, also die Polizisten haben es nicht einfach, die haben wirklich auch viele Anrufe, wo sie sich denken, den Gang hätte ich mir jetzt sparen können oder ist hier wirklich eine Notlage? Und das adäquat rüberzubringen, dass man nicht auch nicht als hysterisch gilt, sondern dass die wirklich merken und das immer am Anfang der Frage, ja, ich muss mich als Opfer präsentieren und als Opfer glaubhaft sein, dass dann wirklich auch diese Mühlen für mich arbeiten.
Genau, und wenn man dann noch so stark rüberkommt, dann ist ja wieder die Glaubwürdigkeit.
Richtig.
Das ist ein bisschen schwierig.
Es ist ganz, ganz schwierig. Deswegen habe ich das ja auch verschriftlicht, das Ganze. Und bin auch heute in der Sendung, weil ich möchte wirklich darüber aufklären. Ja, man kann etwas tun. Man kann erfolgreich sein, aber man braucht wirklich langen Atem. Schon allein, wenn das Ganze bei der Staatsanwaltschaft ist, die Gerichte sind so voll mit Terminen, es dauert dann wieder 3 bis 6 Monate, bis man einen Gerichtstermin hat. Bis dahin passiert wieder nichts. Und dann war ja die Verurteilung auf Bewährung, im Grunde ist wieder nichts passiert. Erst als die Bewährung aufgehoben wurde und er dann ins Gefängnis musste, dann ist für mich in meinem persönlichen Leben tatsächlich endlich eine Änderung eingetreten. Und seitdem bin ich wieder ein normaler Mensch.
Ja, sieh mal, zu Lachschau, bist fröhlich. Aber wie du das genau verkraftet hast, so kurz nach der Zeit und während der Zeit, wie du das verarbeitet hast, klären wir gleich nach einer Musikpause. Ja, abruptes Ende hier bei Radio Free FM. Ihr seid immer noch bei der Plattform oder ihr habt eingeschaltet zur Plattform und Eva Grüns, Buchautorin und Stalking Opfer, haben wir vorhin gesagt, dürfen wir sagen, genau. Ja. Ist immer noch da nach langen Stalking Welle ihres Ex-Freundes und der jetzt endlich hinter Gittern gelandet ist, hast du ein paar Sachen verarbeiten müssen, sicherlich. Ja. Es war ja eine schwere Zeit, die 3 Jahre. Wie bist du damit umgegangen? Wie war das für dich? Also währenddessen, klar, Angst, Beklemmung etc. Wie war das danach? Er war weg. Was ist dann passiert? Nochmal ein Zusammenbruch, wo das endlich vorbei war? Oder wie? Erzähl einfach mal.
Nein, also es war dann schon, ich wusste ja den Termin, wann er ins Gefängnis kommt. Und ich laufe draußen rum und musste mir dann wirklich immer sagen, nein, du musst dich nicht mehr umgucken. Und ich habe so gemerkt, wie meine Schultern runterfallen. Ich habe erst gemerkt, wie ich immer mit angezogenen Schultern rumgelaufen bin. Ich habe immer noch Schulterprobleme davon, von diesem ständig angespannt sein. Ich habe ja während dieser Stalking-Zeit richtige Panikattacken entwickelt. Auch eben wegen diesem Ignorieren müssen. Weil wenn man dem ständig ausgesetzt ist, dass man eigentlich weglaufen will oder will ihn anschreien und eigentlich darfst du nichts mit ihm reden und sollst du tun, als ob er nicht da ist, da hat dann mein Körper plötzlich Panikattacken entwickelt, wenn er in der Nähe ist. Und das hat sich auch so ein Stück weit generalisiert. Also dann auch Panikattacken, wenn wieder ein Geschenk war. Dadurch eben auch Schlafstörungen und so weiter, ne? Ich habe auch irgendwann massive Wut entwickelt. Also ich hatte wirklich auch Mordgedanken oder wir hatten das ja vorher angesprochen. Gab ja Angebote, wo ich mir überlegt habe, ja, soll ich nicht doch mal so ein Angebot annehmen? Aber es hat dann 1-2 Monate gedauert, nachdem er jetzt im Gefängnis war, dass ich so richtig wieder bei mir angekommen bin. Also ich musste mich erstmal dran gewöhnen, ich bin jetzt nicht mehr in einem Ausnahmezustand, es ist wieder normal.
Normal, ja.
Ja.
Ja, ja. Wie haben Sie diese Angstattacken, wie hat Sie das bemerkbar gemacht, was war dann, war es eher ein Verkrampfen oder?
Nee, das war schon das volle Programm, also ich sehe ihn, ja, also ich parke mein Auto und sehe, dass er da schon steht und wartet, dass ich nach Hause komme und krieg Herzklopfen und Atemnot und die Knie werden weich und Hände zittern und setzen Notruf ab, der ist gerade in der Nähe und kann kaum reden. Und das Schlimme war so, wenn ich dann tatsächlich in Sicherheit war, also wieder zu Hause, das hat gar nicht so aufgehört, sondern ich war in dieser Aufregung, in diesem Adrenalin, sage ich mal, noch 1-2 Stunden lang. Ich konnte dann nicht schlafen. Ich hatte dann, wenn ich geschlafen habe, Albträume. Und es hat eigentlich 2-3 Tage gebraucht, um mich von diesem Schock, den sein Anblick ausgelöst hat, bei mir zu erholen. Und das klingt jetzt auch nicht mehr normal und ist abstrus, aber es hat eben diese Geschichte im Hintergrund, dass das so oft passiert ist und er ständig in mein Leben eindringt, dass man eben beim bloßen Anblick plötzlich so reagiert.
Hast du dir dann professionelle Hilfe geholt?
Ja, ich bin zum Arzt, ich musste Medikamente nehmen, auch das habe ich mir wieder bescheinigen lassen per Attest, auch das war wieder vor Gericht sehr wichtig, weil das ist ja wirklich ein massiver Eingriff in die Gesundheit, wenn ich schwere Psychopharmaka nehmen muss. Ich habe auch einen Therapieplatz gesucht, aber das ist ja auch mit monatelangen Wartezeiten verbunden und die Therapie brauche ich nicht mehr. Ich habe ja ein anderes Ventil für mich gefunden. Und seitdem er im Gefängnis ist, ist das auch nicht mehr. Ich habe keine Panikattacken mehr. Ich kann wieder schlafen. Ich fühle mich wieder in meinem alten Status quo.
Sehr gut. Das Ventil? Willst du das verraten?
Ja, ich habe einen Roman geschrieben. Also es war wirklich eine Szene, das war während der 3. Stalking-Welle. Da war schon dieses Kontaktverbot zu mir und meinem Sohn, meinem minderjährigen Sohn. Und er stand vor der Tür und hatte ein Geschenk in der Hand. Und ich kam mit dem Auto und habe geparkt. und habe gleich Notruf abgesetzt und dann stand er wirklich direkt neben meiner Autotür. Ich konnte also gar nicht mehr raus, weil ich wollte nicht mit ihm reden oder so, ne? Und die kamen nicht gleich, dann habe ich einen zweiten Notruf abgesetzt und dann kamen die tatsächlich mit zwei Polizeiautos, haben die Straße gesperrt. Ein großer, starker Polizist kam raus, hat den wirklich vom Auto weggescheucht, hat ihm Handschellen angelegt und
wie im gleich Actionfilm.
Ja, wirklich, also das war großes Kino, das war Hollywood und da habe ich so gemerkt, boah, also das ist echt Kino, das ist eine Geschichte, das glaubt eigentlich kein Mensch, das muss ich aufschreiben. Und dann bin ich so ins Schreiben gekommen, erstmal alles so, wie es war. Und dann aber habe ich gemerkt, nee, ich mache jetzt aus Scheiße Gold, ich mache da eine richtig gute Geschichte draus.
Und wie das genau entstanden ist, das hören wir nach einer kurzen Musikpause. Und du hast uns auch ein Exemplar mitgebracht von deinem Buch Dachschaden und wie ihr das gewinnen könnt. Da müsst ihr dranbleiben und dann sind wir gleich wieder hier bei der Plattform. Zurück bei der Plattform hier auf Radio Free FM und wir haben Eva Grüns, Stalking-Opfer und Buchautorin hier zu Gast und wir haben jetzt ganz viel über Stalking geredet und dein Stalking-Problem, nenne ich es mal, ein bisschen verharmlost, ist jetzt vorbei und um diese Erlebnisse zu bewältigen und zu verarbeiten, hast du dir gedacht, du schreibst ein Buch.
Ja, so stimmt das nicht. Also okay. Nicht, um das zu verarbeiten, sondern ich habe mir gedacht, also ich schreibe schon mein Leben lang, wenn ich schon so etwas erlebe, das ist eine Vorlage für einen Roman. Und dann habe ich auch mal was davon, von okay. diesem Ganzen. Also ich habe tatsächlich während der schlimmsten Stalking-Zeit habe ich dieses Buch geschrieben, habe natürlich die Ereignisse teilweise als Vorlage genommen, habe aber auch genauso mir einfach um Plot und Sprache und so weiter einen Kopf gemacht, dadurch auch zu den tatsächlichen Ereignissen ein bisschen Abstand gefunden, das schon. Aber mir ging es vor allem darum, ich will aufklären. Also ich habe ja wirklich das erreicht, dass der Mann im Gefängnis ist jetzt. Und in dem Buch wird dieses auch beschrieben, wie der Weg dahin ist. Es wird aber auch beschrieben, was macht das mit einem Opfer oder wie könnte so ein Stalker ticken? Was macht das Umfeld? Also einfach über dieses ganze Thema auf unterhaltsame Weise aufzuklären.
Also es ist nicht deine Geschichte, aber natürlich von deinen Erlebten viel eingebracht.
Genau.
Genau. Und das Buch heißt Dachschaden.
Ja.
Wieso der Titel Dachschaden?
Ja, könnte man ja drauf kommen. Also Dachschaden wird ja schon typischerweise für einen Menschen, der da irgendwas, wo es im Gehirn nicht so richtig funktioniert. Tatsächlich fängt das Buch aber mit dem kaputten Dach des Geräteschuppens an.
Ah, okay, gut. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Jeder, der sich für diesen Roman interessiert, kann jetzt so ein Exemplar gewinnen. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist eure Adresse an radio@freefm.de zu senden mit dem Betreff Dachschaden. Lest vorher natürlich unsere Datenschutzbestimmungen auf unserer Seite www.freefm.de und dann habt ihr die Möglichkeit, dieses wunderschöne Buch, Roman, er ist ja trotzdem ein Buch, aber diesen Roman zu gewinnen von Eva Grüns. Deine Erlebnisse waren natürlich die Vorlage, aber erzähl mal über die Personen, wer kommt direkt vor, das bist ja nicht du, aber es gibt natürlich Parallelen, die kann dann der Leser ein bisschen selber herausfinden,
genau.
Oder vermuten eventuell, aber ohne natürlich das ganze Buch jetzt schon zu spoilern, so zu verraten, um was es ungefähr geht. Also es fängt mit dem Dachschaden an.
Also es fängt mit dem Dachschaden an und die Anne Fiebig, die sucht jemanden, der dieses Dach repariert vom Gartenschuppen und lernt dadurch den Michael Kleinknecht kennen. Die haben eine kurze Beziehung und dann geht das eben los mit dem Stalking. Die Anne geht wirklich durch ein Gefühlsbad. Sie geht eben auch diesen gesamten Rechtsweg bis zur Gerichtsverhandlung. Sie fängt auch eine neue Liebschaft an, die natürlich ungemein überschattet ist von dem Stalking. Ich denke, das kennen viele Stalking-Opfer auch, dass sie eben Angst haben bei einer neuen Beziehung. Was macht jetzt der alte Partner? Ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht raten.
Genau. Es ist sicher, also deine Geschichte finde ich wahnsinnig interessant. Es war eine wunderschöne, interessante Sendung. Wir sind noch nicht ganz beim Ende. Mhm. Aber jetzt mal so abschließend, wenn jetzt jemand zuhört, einem Betroffener oder ein Opfer, er weiß noch nicht ganz, oder sie weiß noch nicht ganz. Es gibt natürlich auch Männer, die gestalkt wurden.
Ja.
Also, aber ich glaube, der Mehrteil, die Mehrheit werden Frauen sein.
Mhm.
Was würdest du diesen Personen, diesen Menschen da draußen raten?
Ja, danke für die Frage. Das wollte ich nämlich unbedingt noch loswerden. Also ganz wichtig ist, alles aufschreiben. Also nicht, ich kenne das selber, da kommt diese SMS und nochmal eine SMS und nochmal eine und man ist versucht, das alles zu löschen. Nein, irgendwo abspeichern. Ja, alles speichern, alles festhalten. Und wirklich so ein Protokoll führen und frühzeitig zur Polizei gehen. Weil wenn man das einige Monate mitmacht, dann fragt der Polizist auch, ja, warum kommen Sie denn gerade jetzt? Ja, sondern ab dem Moment, wo man denkt, jetzt ist es nicht mehr normal, kann man schon zur Polizei gehen. Das Prozedere ist nämlich das, man macht eine Anzeige, man ist mit dem Ermittler in Kontakt und wenn der gut ist, dann sagt er auch, wenn wieder was ist, schicken Sie es mir, dann nehme ich es mit in die Anzeige auf. Das heißt, diese Anzeige ist nur der Anfang, auf den man dann aufbauen kann. Aber man darf es sich auf gar keinen Fall gefallen lassen. Das wäre mein Aufruf.
Und stark sein in der Zeit, definitiv.
Stark sein, sich gute Freunde suchen, schauen, dass man irgendwie Entspannung kriegt. Auch mal Urlaub ganz woanders machen, dass man wirklich mal eine Auszeit hat. Schauen, was einem Kraft gibt, weil es braucht viel Kraft, es braucht einen langen Atem. Unser Gesetzessystem ist leider so, dass alles wahnsinnig lang dauert, bis was passiert.
Über dieses Thema und vor allem, wenn man sich entspannen will, das Buch lesen, das man jetzt noch gewinnen kann. Und zwar einfach an radio@freefm.de eine E-Mail mit Betreff und Adresse und vorher natürlich die Datenschutzrichtlinien auf unserer Seite lesen. Wir sind leider schon zum Ende gekommen. Es ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Vielleicht, also wir müssen unbedingt nochmal einen Termin machen.
Sehr gerne.
Und das vielleicht ein bisschen ausweiten und das Thema nochmal besprechen. Die nächsten Sendungsmacher sind schon in den Startlöchern. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war eine wahnsinnig tolle Sendung und bald schon gibt es wahrscheinlich den Part 2. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Das war die Plattform mit Eva Grüns und Timo Freudenreich. Und wir hören uns morgen wieder. Ansonsten bleibt FreeFM einfach nur ein bisschen treu. Wir sind hier raus. Vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.